Herzlich willkommen bei Xplor Sustainability, heute aus dem NIO Design Center in München. Hier im Design Center ist es verständlicherweise etwas crowdy, daher entschuldigt ein wenig die Hintergrundgeräusche dieser Folgen. Willkommen bei Xplor Sustainability, heute aus dem NIO Design Center in München mit Christian Wiegand von NIO Deutschland. Christian ist Deputy General Manager und Head of Marketing and Communication bei NIO. Christian, du hast an der Uni Bayreuth Sportökonomie studiert, bis dann zu Anheuser-Busch und jetzt in der Elektromobilität schon ein bisschen länger. Mhm. Da war, glaube ich, auch Audi mit dabei.
Ja.
Der Sprung dahin ist wie passiert?
Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und schön, dass ihr hier bei uns seid. Ja, wie ist das gekommen? Ehrlicherweise war das nicht von langer Hand geplant, sondern es zeichnet mich, glaube ich, auch aus, dass ich eine Chance immer ergreife, wenn sie sich bietet. Und so ist dann auch mein Lebenslauf so gekommen, wie er gekommen ist. Ich habe Sportökonomie in Bayreuth studiert, tatsächlich. Hat sich ergeben und hat sich auch dann am Ende des Tages als richtig herausgestellt. Habe dann aber sehr schnell für mich festgestellt, dass die Corporate-Welt die richtige Welt für mich ist. Durfte bei der Allianz in die Corporate-Welt reinschnuppern. Das hat mich nicht mehr losgelassen, deswegen wollte ich da auch wieder zurück. Bin dann über Umwege dann jetzt bei NIO gelandet, was definitiv eine andere Corporate-Welt ist, als ich sie vorher kennengelernt habe. Ich habe sie schätzen und lieben gelernt. Und ja, hier befinde ich mich und kann Gott sei Dank auch die Elemente, die ich in meinem bisherigen Lebenslauf lernen durfte, hier sehr gut einbringen.
Ich glaube, dass generell ein heterogener Lebenslauf viel interessanter ist. Ich habe auch mal in einem Bankhaus angefangen, in der M&A-Abteilung vom Bankhaus Oppenheim in Köln. Bin dann bei einem Maschinenbauer in Baden-Württemberg gewesen und dann irgendwo so langsam auch in die Elektromobilität rein. Ich glaube, verschiedene Perspektiven machen ein Bild generell runder. Wir haben schon im NIO-Haus in Berlin den ersten Podcast abgedreht und der tatsächlich für eine Nummer 1 ein richtig guter Erfolg gewesen ist. Warum sind wir da hingegangen? Finde NIO total cool. Wir waren, glaube ich, auch eine der ersten drei Unternehmen in Deutschland, die NIOs in die Flotte genommen haben, mit zwei ET7. Dann bin ich auf den EL7 gewechselt. Ein super tolles Auto. Warum fasziniert mich das so? Kommt auch aus meinem etwas heterogenen Lebenslauf. Der Maschinenbauer war die Dürr AG. Die Dürr AG war Teil von Better Place Projekt, die ja 2011 schon damals das Thema Batteriewechselstationen als das große neue Ding gesehen haben. Das hat sich leider nicht realisiert, weil die OEMs sich nicht einigen konnten. Wir haben in Bietigheim-Bissingen die Wechselstationen gebaut. Die standen bei uns im Campus, im Innenhof. Und ich fand das von vornherein extrem spannend, weil Elektromobilität anders hätte funktionieren können. Und trotzdem hätte man beide Welten miteinander verbinden können. Ist jetzt anders gekommen. Sag ich mal, vordergründig ist es ja jetzt tatsächlich das Ladethema. Jetzt haben wir mit NIO jemanden, der aus China kommt und sagt, ach was, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und innerhalb von kürzester Zeit sich, finde ich, einen extrem guten Namen im Markt gemacht hat. Wie viele Wechselstationen habt ihr jetzt in Europa? 40?
Ja, es sind mittlerweile schon ein bisschen mehr, es sind mittlerweile 59. Es ist nicht die beeindruckendste Zahl, zugegebenermaßen. Wir versuchen das jetzt seit 2 Jahren sukzessive aufzubauen, da werden noch einige dazukommen. Ich glaube, die Zahl und den Proofpoint, den wir natürlich haben, ist das Netzwerk in China. Das sind mittlerweile über 3000, da sollen dieses Jahr noch ganz viele mehr dazukommen.
Ist aber auch ein größeres Land.
Ist ein größeres Land, aber selbst da haben wir nicht alles abgedeckt. Natürlich haben wir da auch unsere Fokusthemen, aber allein die Tatsache, das finde ich tatsächlich immer das Bemerkenswerteste, wir haben verschiedene KPIs logischerweise, aber ein KPI, was für mich da raussticht in China, ist das KPI, was angibt, wie viele User im Umkreis von 3 Kilometern eine Power-Swap-Station in China haben. Und das sind bei uns über 80%, die innerhalb von 3 Kilometern eine Power-Swap-Station haben, was eine für mich persönlich eine verrückte Zahl ist. Zugegebenermaßen, ja, China ist ein anderes Land, wir haben eine andere Geografie, sehr viel größere Städte. Nichtsdestotrotz für uns immer schön zu sehen, auch intern einfach immer schön zu sehen. Ja, wir haben so eine Art, ich sage immer, interne Vision. Wenn wir gen Osten schauen, in den chinesischen Markt schauen, nicht nur was die Batterietechnologie an sich angeht, sondern generell was unser gesamtes Ökosystem angeht, unsere Produkte angeht, sehen wir in China schon immer, was potenziell bei uns auch in einem kleinen, mittleren Zeitrahmen möglich ist. Ob wir jetzt dann 3000 Power Swap Station in Europa oder in Deutschland haben, lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube, hier gehen wir das Thema etwas anders an, mit einem anderen Schwerpunkt. Aber grundsätzlich ist die Vision immer da, natürlich die Themen auch weiter auszubauen, das Ökosystem immer größer werden zu lassen.
Ich war jetzt 2 Jahre Heavy User. Also ich bin so im Jahr zwischen 50.000 und 60.000 Kilometern gefahren. Ganz am Anfang mit, ich glaube, 2 Swap-Stations in Deutschland. Hat auch funktioniert. Ja. Für mich ist die Zahl gar nicht so relevant, sondern die Standorte sind für mich viel relevanter. Und ich glaube, da hat NIO tatsächlich eine ganze Menge richtig gemacht, wenn man sich zumindest Deutschland anschaut.
Ja.
Für mich ist Wechseln immer dann relevant, wenn ich auf einer Langstrecke in Deutschland unterwegs bin und ich überlege mir, was ist für mich wichtiger, schnell laden oder noch schneller wechseln, weil es gerade in meinen Business-Trip vernünftig reinpasst. Ja. Also das war für mich immer wichtig, hinzugehen und zu sagen, hey, wenn ich eine lange Strecke habe, was ist für mich relevanter, wechseln oder habe ich Zeit für laden?
Absolut. Ich glaube, da liegt auch der Unterschied zwischen dem chinesischen Markt und dem europäischen Markt. Ich glaube, in China ist es wirklich so, da haben wir die glückliche Situation, dass viele User wirklich nur noch swappen. In Europa ist uns bewusst, dass wir eine Ergänzung darstellen. Eine Ergänzung zum normalen Elektromobilitäts-Use-Case. Und die Idee von uns ist es, dass man neue Innovationen, neue Technik so angenehm und den Umstieg so angenehm wie möglich gestalten muss. Und da kommt natürlich die Batteriewechseltechnologie zum Tragen, weil sie im ersten Schritt das Nutzungsverhalten eines Verbrenners mit dem Nutzungsverhalten eines Elektromobils versucht zu kombinieren und da einfach den Umstieg versucht zu erleichtern. In Europa haben wir den Schwerpunkt insbesondere erstmal auf die Langstrecke gelegt. Ich bin selbst schon von München bis ans Eiselmeer nur mit Swappen gefahren, nach Frankfurt logischerweise, weil es auf dem Weg liegt. Funktioniert sehr, sehr gut. So haben wir schon einige Strecken in Europa erschlossen, wo es funktioniert. Aber wie gesagt, es ist eine Ergänzung. Man kann sie wahrnehmen, wenn man möchte, muss sie aber nicht. Was leider ab und zu bei dem ganzen Thema Batteriewechseltechnologie, was zugegebenermaßen auch wirklich polarisiert und sehr kontrovers auch diskutiert wird, was wichtig und richtig ist, mir persönlich immer ein bisschen zu kurz kommt, sind die weiteren Vorteile, die die Technologie bietet.
Da
wolltest du sowieso fragen, nehme ich an.
Genau, da kommen wir dazu. Bleiben wir nochmal so ein bisschen bei den Anfängen. Du bist so einer der Mitarbeiter der ersten Stunde.
Ja.
Wenn du die Entwicklung jetzt von NIO dir anschaust, wenn man an reine Zulassungszahlen sich orientieren würde, würde man sagen, wow, ein bisschen Room for Improvement. Wenn man sich das gesamte Ökosystem anschaut, habt ihr richtig Gas gegeben? Wie stellt ihr euch da auf? Seid ihr zufrieden mit der Entwicklung, auch punkto Zulassungszahlen, und sagt, ja, das eine muss passieren, damit das andere kommen kann? Oder wie seht ihr das?
Wir sind gestartet im Oktober 2022, sind jetzt plus minus 2 Jahre im Markt. Geht, glaube ich, jedem so, wenn man in so einem Hamsterrad drin ist, ab und zu mal aus diesem Hamsterrad versuchen rauszunehmen und mit einer gewissen Distanz auch drauf zu schauen. Die Entwicklung, die wir genommen haben, ist eigentlich, lässt sie sich nur mit verrückt zusammenfassen. Also wenn man sich das mal vergegenwärtigt, und du hast eben schon richtig angesprochen, wir bauen ja nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur Autos, sondern wir versuchen ein komplettes Ökosystem, um diese Produkte drumherum zu bauen, mit Technologie, mit innovativen Themen, mit Services. Das braucht seine Zeit. Wir haben in den 2 Jahren 6 Fahrzeuge gelauncht. Wir haben 4 NIO-Houses eröffnet. Wir haben 3 Hubs eröffnet. Wir haben in Deutschland 19 Power-Swap-Stations eröffnet. Wir haben unzählige Banyan- und Software-Updates gefahren. Wenn man sich die NIO-Houses anschaut, wir haben irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 Veranstaltungen, verrückte Zahl in meinen Augen, in den NIO-Houses veranstaltet. Also was wir da in den letzten 2 Jahren schon gemacht haben, ist wirklich verrückt. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus. Eine gewisse Dynamik und eine Geschwindigkeit, die wir mit reinbringen. Wenn man jetzt auf die Zulassungszahlen kommt, ja, auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Perspektiven einfach dazu. Wollen wir mehr Fahrzeuge verkaufen? Klar, alles andere wäre Quatsch. Es ist aber nicht so, dass wir massivst unzufrieden sind mit der aktuellen Situation. Wir machen im Prinzip alles selbst. Wir bauen das komplette Ökosystem selbst. Alle unsere Touchpoints, Elemente im Ökosystem werden von uns auch operated, wie man im Englischen sagt. Und das braucht einfach seine Zeit. Wenn man jetzt sich die Verkaufszahlen anschaut, sind wir sicherlich nicht, und deswegen auch unterschiedliche Perspektiven, nicht vergleichbar mit anderen Herstellern, mit etablierten Herstellern so gar nicht. Ja, da gibt es Hersteller, die haben über 800 Handelspartner allein in Deutschland. Auch andere neue Hersteller, die gehen mit Handelspartnern oder mit dem Agenturmodell an den Start gehen, haben typischerweise 100, 150 Handelspartner da draußen. Das sind wir nicht. Und deswegen ist dieses Thema Vergleich der Zulassungszahlen hinkt aus meiner Sicht immer. Wir glauben fest daran, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir unser Ökosystem aufbauen müssen. Da werden wir auch in 2025 einen sehr starken Fokus drauf legen. Da geht es auch nicht immer darum, wirklich noch die nächste Power-Swap-Station oder das nächste NIO-Haus zu öffnen, sondern wirklich auch die Prozesse zu etablieren und zu stabilisieren. Und dann werden die Verkäufe automatisch nachziehen.
NIO-Houses sind super stylisch und du hast im Prinzip ja nur einen Showroom. Mhm. Du kannst nicht so klassisch wie bei anderen OEMs reingehen und sagen, das nehme ich jetzt. Ich habe fairerweise die letzten 6 Jahre kein einziges Auto mehr live angefasst, bevor ich es gekauft habe. Das erste war Polestar im Internet bestellt, ohne dass ich den vorher gesehen habe. Das gleiche habe ich mit NIO gemacht. Und jetzt im Wechsel mit Kia. Ist das typisch? Sind eure Nutzer und Käufer, verstehen die das, wo ihr sie hinführen wollt? Oder habt ihr viele Endkunden, die bei euch reinkommen und sagen, ja, wo ist denn das Auto, was ich jetzt hier Probe fahren kann? Wo ist mein Verkaufsgespräch?
Ja und nein. Also verstehen Sie das? Ich glaube, es braucht seine Zeit. Das muss man sich aber auch erstmal vergegenwärtigen. Es ist nicht nur so, dass wir mit den NIO-Houses einen anderen Weg gehen, sondern wir haben so viele Elemente in unserem Ökosystem drin. Das fängt bei unseren Produkten, by the way, an. Der leider sitzt auf dem Dach. Schon allein das ist durchaus gewöhnungsbedürftig für den Durchschnittsuser, sage ich mal. Der Kauf komplett online ist sicherlich auch nicht Standard in Deutschland oder in Mitteleuropa, würde ich sagen. So, deswegen, glaube ich, braucht alles seine Zeit. Kommunikation aus dem Bereich, wo ich komme, braucht seine Zeit, um dass sie entsprechend entfaltet werden. Deswegen fokussieren wir uns auch auf in der Kommunikation auf die Medien, die uns genau diese Möglichkeit bieten, dass wir diese Komplexität hinter unserem Angebot auch besser erläutern können. Aber es braucht am Ende des Tages auch einfach seine Zeit, bis die Leute die Idee dahinter auch hundertprozentig so verstanden haben. Bei den NIO-Houses angefangen, gebe ich dir recht. Es ist so, dass die NIO-Houses ja immer die Galerie mitbringen. Also Galerie ist das, wo die Fahrzeuge stehen. Das ist auch mal das, was die Leute als erstes sehen. Dann kommt aber jedes NIO-Haus, und das NIO-Haus in Berlin ist wahrscheinlich das beste Beispiel, mit einem Untergeschoss und mit einem Obergeschoss noch mit dabei, wo sogar ein Podcast-Raum mit drin ist. Und sobald die Leute sich dann wirklich in das erste OG bemühen, sie dann wirklich auch sehen, was das komplette Angebot ist. Es ist eben nicht nur ein urbaner Showroom, wo 2 Fahrzeuge zu sehen sind und wo man Testdrive machen kann, sondern jeder ist da willkommen. Jeder kann da reinkommen, ob er ein Auto kaufen, mieten möchte oder auch nicht. Jeder kann da einen Kaffee trinken, kann sich hinsetzen und kann einfach eine gute Zeit haben und mit Leuten interagieren, wenn er möchte. Wir sagen immer, das ist der physische Touchpoint für unsere Community. Da sollen die Leute zusammenkommen, interagieren. Wir machen verschiedene Events, wo wir versuchen, auch wirklich Inspiration zu schaffen, Innovation zu schaffen. Das ist die Idee vom NIO-Haus. Geht nicht nur um den Abverkauf unserer Fahrzeuge. Wir haben jetzt das 4. NIO-Haus im Juni in Hamburg eröffnet. Sehen auch, dass die Annahme des Produktes NIO-Haus bei einem 4. NIO-Haus in Hamburg sehr viel schneller ging, als es zum Beispiel beim 1. NIO-Haus in Berlin ging. Und das gibt uns auch den Optimismus für die nächsten Male.
Ich finde, es ist ein rundes Produkt. Also ich habe da auch schon gern gearbeitet in Berlin. Du hattest es schon angesprochen, das Thema Power-Swap-Stations. Erstmal vorneweg die Frage, NIO glaubt an Batteriewechselsysteme. Wie passt das aus eurer Sicht dazu, dass wir über immer längere Kilometerstrecken reden und auf der anderen Seite höhere Ladeleistung? Also ich meine, der NIO lädt ja nun auch nicht mit wenig kW, 175 und schönerweise sehr steady. Also wo du andere Hersteller hast, die 210, 240 können, die dann tatsächlich eine Ladekurve haben, seid ihr jetzt nicht wie ein LKW, die ja recht flat sind, aber zumindest von 10 bis 65, 70 bist du bei den 175, was eine tolle Ladeleistung ist.
Ja.
Aber wenn man das mal weiter überlebt und sagt, okay, der nächste Schritt ist vielleicht steady 210, braucht es Wechselstationen perspektivisch noch?
Sicherlich. Ich glaube, dass viele Leute die Batteriewechseltechnologie genau auf diesen Vorteil beschränken, weil es offensichtlich ist und weil wir natürlich auch diesen Vorteil wahrscheinlich so in den Mittelpunkt unserer Kommunikation stellen und sicherlich aktuell auch noch ein großer Vorteil darstellt. Mit höheren Geschwindigkeiten, kürzeren Ladestops, die man wahrscheinlich einlegen muss, wird der Vorteil sicherlich geringer werden. Absolut. Ich persönlich sehe den Vorteil von Batteriewechseltechnologie bei anderen Elementen. Einer der wesentlichsten für mich persönlich ist der Zugang zu neuer Batterietechnologie. Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Batterietechnologie, und das haben wir auch selbst schon bewiesen, in den nächsten 3, 4, 5 bis zu 10 Jahren große Schritte machen wird. Über unser System, über Battery as a Service, das Mietmodell, was wir mit anbieten, haben unsere Nutzer die Möglichkeit, selbst wenn sie jetzt ein Fahrzeug von uns erwerben, mit Battery as a Service an diesen neuen Technologien zu partizipieren. Wir haben das zum Beispiel mit dem EL6 und mit dem ET5 Touring schon gezeigt. Da haben wir eine neuere, in Anführungsstrichen 100 Kilowatt Batterie in den Markt eingeführt, die logischerweise dann auch im Netzwerk verfügbar sind. Und somit hat jeder Nutzer, der vorher zum Beispiel einen ET7 erworben hat mit Battery as a Service, die Möglichkeit, an diesen neueren Batterien auch zu partizipieren. Das kann man sich von der Zukunft eben erwarten. Ein anderes Thema ist sicherlich auch das Nachhaltigkeitskomponente, die Langlebigkeit der Batterie. Ich glaube, wir sind uns alle einig, auch das Schnellladen ist jetzt nicht immer das Schonendste für die Batterie. Und durch das Wechseln und die Aufnahme der Batterie in unser Batteriehotel, in der Batteriewechselstation, können wir die Batterie bei optimaler Temperatur zu optimalsten Geschwindigkeiten laden und können so etwas dazu beitragen, dass die Batterie vielleicht den ein oder anderen Monat, das ein oder andere Jahr länger hält, als es vielleicht bei anderen Nutzungsformen der Fall ist.
Ist in einem Subscription-Modell auch enorm wichtig, dass die Batterien einen vernünftigen Level haben. Deswegen aus meiner Sicht sehr logisch der Schritt.
Absolut. Ich habe eben schon mal angesprochen, die Vision, die wir sehen intern, immer wenn wir zu unserem Heimatmarkt in China sehen, ist auch bei den Batterien der Fall. Wir haben das aber Ende des letzten Jahres auch schon bei uns gelauncht, ist die Upgradability. Ja, die Möglichkeit, von einer Batterie auf die nächste hochzustufen. Wir haben jetzt noch nicht den vollen Umfang gelauncht, aber was man bei uns aktuell kann, wir haben eine 75 Kilowatt Batterie und eine 100 Kilowatt Batterie im Angebot. Nutzer, die eine 75 Kilowatt Batterie haben, die wahrscheinlich 80% der Nutzungen abdeckt, die ein normaler Durchschnittsbürger da draußen hat. Aber das eine Mal in Urlaub fahren möchte, das eine Mal mit weniger Ladestops fahren möchte, hat die Möglichkeit eben auf eine 100 Kilowatt Batterie abzugraden. In China haben wir zum Beispiel auch schon die Möglichkeit, auf 150 Kilowatt abzugraden. Und warum sage ich Vision im eigenen Haus? Wir können das aktuell in Europa oder in Deutschland monatsweise abdecken. In China machen wir das wöchentlich, täglich und haben dadurch natürlich für den Nutzer eine viel höhere Flexibilität. Und einen letzten Punkt vielleicht noch, der nicht so sehr auf den Endnutzer bezogen ist, sondern mehr so eine B2B-Komponente ist. Ich bin jetzt auch kein Experte, was es angeht, aber es ist so, dass wir natürlich ein sehr fragmentiertes Stromnetz in Deutschland haben, was sicherlich auch Spitzen ausgleichen muss. Einfache Matheaufgabe, anschaue, dass unsere großen Batteriewechselstationen bis zu 21 Batterien lagern können. Wenn das alles 100 Kilowatt Batterien wären, dann haben wir dann eine riesengroße Speicherkapazität. Und die könnten wir theoretisch nutzen und dem Netzanbieter anbieten, dass wir eben Energie aufnehmen, wenn es benötigt wird, aber gleichzeitig auch wieder Energie abgeben, wenn die Energie im Netzwerk gebraucht wird, weil es dann auch wirklich eine weitere Komponente darstellt, die unser System bietet und dann vielleicht auch für viele Leute da draußen noch klarer ist, was das System alles kann.
Absolut. Würde ich gerne auf die beiden Punkte ein bisschen detaillierter eingehen. Das Thema Netzdienlichkeit auf der einen Seite und Verfügbarkeit im Netz zu stabilisieren. Der Hochlauf der Elektromobilität oder generell der Umstellung auf elektrische Komponenten, das ist jetzt nicht nur die Fahrzeuge, es sind auch die Wärmepumpen und viele andere Dinge, die führt natürlich zu einer entsprechenden Netzbelastung. Auf der anderen Seite gehen wir immer mehr in den Bereich Renewables rein, das heißt Windkraft und Solar werden immer stärker. Das Thema Dunkelflaute geistert ja gerne durch die sehr, um es in deinen Worten zu sagen, endkundenfixierten Medien und wird hier als große Gefahr dargestellt. Auch wenn wir sehen, dass die Gefahr bisher eigentlich noch nie so groß stattgefunden hat. Also das Thema Vehicle to Grid ist hier ein ganz relevanter Punkt, weil jedes einzelne Fahrzeug perspektivisch dazu beitragen kann, in solchen Zeiten Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und dazu gehören natürlich Swap Stations mit der entsprechenden großen Kapazität auch dazu. Das ist im Kontext aus meiner Sicht ein ganz relevanter Punkt. Das Wechseln hätte ich mir in meinen 2 Jahren gewünscht. Ich weiß, dass das nicht an NIO gescheitert ist, sondern an den Regularien, wie heutzutage in Deutschland Fahrzeugscheine bewertet werden. Und da ist halt dann bei mir eine 100 Kilowattstunden Batterie drin. Ich hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle auf 75 gerne zurückgewechselt, weil es A für das Unternehmen auch eine günstigere Geschichte ist. Wenn ich mit, sag ich mal, mit den 60.000 Kilometern mal so Wochen habe, wo ich viel im Büro bin, brauche ich keine 100 Kilowattstunden Batterie. Wenn ich aber nach Berlin, nach Hamburg muss, ja, dann ist das schon ganz hilfreich. Und das macht das Modell ja viel runder. Das nimmt den Leuten auch die Angst, hinzugehen und zu sagen, hey, 75 Kilowattstunden Batterie, komme ich normalerweise zurück. Aber wenn ich denn das eine Mal nach Sizilien fahre, was ja der Verbrennerfahrer in der Vergangenheit generell durchgefahren ist. Der hat ja nie einen Stopp gemacht, sondern der ist ja immer durchgefahren. Deswegen gibt es jetzt auch diese große Angst, dass man das halt nicht mehr machen kann. Aber hier hätte man mehr Sicherheit geben können, die ja nur vordergründig ist, ne? Weil ganz ernsthaft, auch 100 Kilowattstunden Batterie musst du entweder irgendwann tauschen oder laden. Und nach Sizilien musst du mindestens einmal übernachten. Aber das Gesamtpaket wird flexibler. Und das wird vor allen Dingen flexibler aus meiner Sicht. Und da würde ich gerne auch deine Meinung zu hören. Für mich ist NIO eigentlich ein idealer Anbieter für das Thema Firmenfuhrpark. Leider auch hier aus meiner persönlichen Sicht noch ein bisschen unterrepräsentiert. Gerade das Batteriewechselsystem spricht dafür auf der einen Seite. Die Fahrzeuge sind sehr gut ausgestattet und bieten ein sehr gutes Paket, was aus meiner Erfahrung, das kann sich jetzt auch geändert haben, in den letzten Jahren ein bisschen dagegen gestanden hat, ist das Thema, dass ihr im Leasing noch, nehmen wir wieder das Wort, ein bisschen Room for Improvement gehabt habt. Aber eigentlich ist es doch ein idealer Anbieter für Firmenkunden.
Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Angebotsportfolio per se mal genau für solche Anwendungsfälle. Wir versuchen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und uns nicht zu sehr zu verzetteln, weil das Angebotsportfolio und das Produkt an sich ist eines. Und du hast auch schon ein Thema angesprochen. Pricing ist ein anderes. Da kommen aber noch ein paar andere Themen dazu. Systeme, Prozesse, die es auch dafür braucht. Und nochmal, wir versuchen eigentlich fast alles selbst zu tun und nicht auszulagern, was natürlich auch die ein oder andere Zeit braucht, um das auch wirklich so etabliert zu haben. Sind wir da schon extrem gut aufgestellt? Noch nicht 100%, da gehen wir die Schritte und dann nutzen wir auch dieses Jahr 2025. Wir bieten es punktuell auch größeren Flotten schon an und machen das auch, aber sicherlich nicht in dem großen Umfang, wie das andere etablierte Hersteller schon können und machen. In 2025 liegt da der Fokus mehr auf kleineren Flotten, SMEs. Da sehen wir eine gute Schnittstelle für uns, da sehen wir den Bedarf für unsere Produkte. Große Flotten, wie gesagt, machen wir, aber sicherlich noch nicht in dem großen Umfang, wie es potenziell in absehbarer Zeit dann auch möglich ist.
Ja, SMEs ist ganz hervorragend. Ich glaube, wir haben aktuell in Summe 4 NIOs in der Flotte. Bei roundabout 35 Fahrzeugen ist das ein guter Anteil.
Absolut.
Das passt und der Service hat auch gestimmt.
Vielleicht, wenn ich ganz kurz nochmal einhaken darf, ein Beispiel, wo wir das Thema noch gezielter angehen oder schon gezielter angehen, spezielle Flotte natürlich, ist das Thema Taxi. Was aber auch auf der Hand liegt, ja, du hast eben auch schon nicht nur vom Produkt, sondern von dem Angebot der Batteriewechselsystematik eben erzählt. Und gerade für Taxinutzer und Taxifahrer ist das natürlich, liegt dieser Mehrwert auf der Hand, weil er natürlich möchte, dass seine Standzeit oder seine Ladezeit so gering wie möglich ist. Und da haben wir einen ganz guten Start hingelegt im letzten Jahr, wo wir insbesondere in Hamburg, aber auch in München schon mit vielen Partnern kooperieren können, wo wir auch in Hamburg jetzt hoffentlich bald die Batteriewechselstation ergänzen können, sodass das Angebot dann ein weiteres Element dazugewinnt. So, das ist ein spezielles Thema, wenn man es unter das Thema Flotte packen möchte, wo wir unser Angebot schon wirklich ganz gut anbieten können, wo wir auch in 2025 noch einen Fokus drauf legen werden.
Wenn du unabhängig von NIO, du in den deutschen Markt schaust und du hast es gerade schon angesprochen, wenn man sich Zulassungsstatistiken anschaut in Europa für 2024, dann haben wir ganz viele Länder, in denen die Kurve nach oben geht. In Deutschland geht sie nach unten. Und über alle Anbieter. Der Share verteilt sich unter den Anbietern gerade so ein bisschen neu. Das Tesla-lastige geht zu den deutschen Herstellern, geht zu asiatischen Herstellern. Aber generell gibt es im Pkw-Bereich eine enorme Kaufzurückhaltung. Was sind aus Sicht von NIO aktuell noch so die Ängste, die Fahrer von Verbrennerautos abhält, auf Elektromobilität zu wechseln?
Ich glaube, wie immer in der Realität ist es nicht dieser eine große Grund, sondern wirklich individuelle und multiple Gründe. Es gibt Länder, die haben auch zugelegt, was Elektromobilität-Zulassungszahlen anging. Wir sind in den 5 europäischen Märkten aktiv, unter anderem in Norwegen oder in den Niederlanden, die, glaube ich, eine sehr gute Benchmark darstellen, was das Thema angeht. Und wenn man sich jetzt an diesem Vergleich festhält, ist es insbesondere das Thema Unsicherheit, die, glaube ich, geschürt wird, insbesondere bei deutschen Nutzern aktuell, was das Thema Elektromobilität angeht. Da ist auch nicht einer für verantwortlich aus meiner Sicht, sondern da sind wirklich mehrere Stakeholder und Player, die alle sich in diesem Bereich tummeln mit verantwortlich. Wir als Organisation, als Corporates, die Politik, die sicherlich auch ihren Beitrag dazu leisten muss. Aber ich glaube, das braucht es tatsächlich, dass die Klarheit und die Vision und die Perspektive für das Thema nochmal klarer herausgearbeitet wird, die Rahmenbedingungen klar gesetzt werden. Und dann, da bin ich optimistisch, dass das passieren wird. Und dann werden wir auch sehen, dass das Thema Elektromobilität in den nächsten Jahren noch mehr an Geschwindigkeit aufnehmen wird.
Das war super spannend. Abschließend eine Frage. Ich meine, wir haben jetzt viele Veränderungen in den politischen Umfeldern, ob das jetzt demnächst in Deutschland sein wird oder in den USA. Wir haben generell schon von Verlässlichkeit bei politischen Rahmenbedingungen gesprochen. Wenn ihr euch bei NIO was wünschen könntet für 25 zum Thema Elektromobilität, was wäre das?
Ja, dass wir 2024 schnell hinter uns lassen. Du hast bewusst ja nicht NIO angesprochen, sondern generell die Elektromobilität. Es war kein gutes Jahr und ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Über 2025 hinaus, ich glaube, wir brauchen Klarheit, Klarheit in der Kommunikation, Klarheit in den Rahmenbedingungen von allen Playern da draußen. Ich will da gar nicht nur die Politik nennen. Es geht uns auch alle an, um diese Unsicherheit, die offensichtlich im Markt ist, insbesondere am deutschen Markt leider vorhanden ist, zu reduzieren und eine klare Perspektive zu bieten. Als jemand, der von der Elektromobilität überzeugt ist, fällt es auch leicht, das einzufordern und die Vorteile auch sieht. Aber ich glaube, jeder Einzelne muss verstehen, welche Vorteile es für den Einzelnen bietet. Und dafür braucht es eben Klarheit, um die Perspektive eben aufzumachen.
Das ist ein guter Abschluss. Christian, herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist oder beziehungsweise in dem Fall, dass ich hier sein durfte mit dem Podcast. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt auf der Power to Drive wieder.
Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr hier seid.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.